Normalerweise sollte die EU eine Heimstatt der Verteidigung der Freiheitsrechte sein. Ich kann nicht erkennen, wie in den jüngsten Sanktionsbeschlüssen, die sich gegenüber einzelnen Persönlichkeiten in der EU richten, diese Freiheitsrechte in irgendeiner Art und Weise noch gewahrt werden. Man weiß gar nicht, welche Aussage verboten ist. So genau legen sich die Sanktionierer nicht fest. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mit Rechtsstaatlichkeit gar nichts mehr zu tun. Es ist reine Auslegungsfrage. Wenn irgendjemandem die Nase nicht passt, von irgendeinem, läuft man die Gefahr, auf dieser Sanktionsliste zu landen. Hier wird bestraft, dass ein Mensch mit wohlbegründeten Argumenten vom Meinungskorridor abweicht, der gesellschaftlich vorgegeben ist. Und das ist der Tod der Demokratie.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich, dass Sie mit Frau Petra Erler, eine hervorragend informierte und eine Kennerin der Ukraine-Thematik, bei uns zu Gast haben. Petra Erler ist Politikberaterin, sie ist aber auch Sachbuchautorin, unlängst von ihr erschienen, Der lange Weg zum Krieg. Zusammen mit dem ehemaligen EU-Kommissar Günther Verheugen hat sie das Buch vorgelegt, Russland, die Ukraine und der Westen, Eskalation statt Entspannung. Sie ist auch regelmäßige Autorin in der Weltwoche, glaube ich, darf man so sagen. Und sie gibt einen eigenen Blog heraus, wo sie immer wieder interessante Punkte aufgreift. Frau Erler, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Erste Frage vielleicht gleich. Wir haben jetzt diese neue Sanktionen hat die EU Brüssel erlassen. Erstmals ist ein Schweizer davon betroffen, ein ehemaliger Nachrichtenoffizier, ein Schweizer Oberst, Jacques Beau, wurde da sanktioniert, EU-Einreiseverbot und auch eingefrorene Vermögenswerte. Was haben Sie sich dabei gedacht, als Sie von dieser Sanktion eines Schweizers nun gehört, gelesen, erfahren haben? Wie ging es Ihnen dabei?
Zunächst erstmal vielen Dank, Herr Zeller, dass wir wieder miteinander reden können. Es ist ja nicht die erste Sanktion gegenüber einem Journalisten beziehungsweise einem Sachbuchautor, wie das Jacques Beau ist. Und ich beobachte diese ganze Entwicklung mit größter Besorgnis. In Wahrheit habe ich mich heute Nacht, als ich darüber nachdachte, daran erinnert, an das, was eine US-Abgeordnete einmal gesagt hat im Zusammenhang mit dem Krieg gegenüber dem Terror. Er hat gesagt, lass uns nicht zu dem Bösen werden, was wir beklagen. Und normalerweise sollte die EU eine Heimstatt der Verteidigung der Freiheitsrechte sein. Und ich kann nicht erkennen, wie in den jüngsten Sanktionsbeschlüssen, die sich gegenüber einzelne Persönlichkeiten in der EU richten, aber darüber hinaus auch, diese Freiheitsrechte in irgendeiner Art und Weise noch gewahrt werden oder gar rechtsstaatliche Prinzipien. Der Hintergrund der Sanktionierung gegenüber Jacques Beau, einem Schweizer, ist ja ein Beschluss aus dem Jahre 2024. Und dieser Beschluss, wenn man genau hinschaut, ist überhaupt nicht politisch getroffen worden. Er ist von der Arbeitsebene vorbereitet worden, von den Botschaftern in diesem Fall und dann von den Ministern ohne Besprechung abgenickt worden. Und auch der heutige Beschluss, der gestrige Beschluss, ist vorbereitet worden von der Arbeitsebene. Und er ist wiederum im Allgemeinen Rat, soweit die Unterrichtung des österreichischen Parlaments korrekt ist, ohne Besprechung durchgelaufen. Und niemand hat sich je gefragt, ist dieser grundlegende Rechtsakt in irgendeiner Art und Weise kompatibel mit dem, was der EU-Vertrag vorsieht, was die Europäische Menschenrechtskonvention vorsieht oder was die Universelle Deklaration der Menschenrechte vorsieht. Und ich habe höchste Zweifel, dass solche Mindestverfahren eingehalten wurden, wie etwa einem Beschuldigten vorher das Recht zur Stellungnahme zu geben. Oder ob die ganze Sache verhältnismäßig ist. Ob das Ziel ist ja, man will die russische Desinformation bekämpfen und praktisch wird Herrn Bo jetzt vorgeworfen, dass er Teil dieser Desinformationskampagne ist, aber ohne jeden Beweis.
Also Sie sagen, das ist ein reines Willkürverdikt, das da die EU gefällt hat.
Das, meines Erachtens kann man das noch nicht mehr als Willkür bezeichnen. Das muss man bezeichnen als eine Maßnahme, die politisch überhaupt nicht durchdacht ist. Das ist Beamtenwillkür, aber nicht politische Willkür, weil ich ja gar nicht erkenne, dass Politiker sich damit grundsätzlich überhaupt auseinandergesetzt haben. Das Problem ist nur, nach diesem Rechtsakt steht Herrn Bo und allen anderen Betroffenen selbstverständlich das Recht offen, sich zunächst bei der Europäischen Union zu beschweren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Beamten, die das geschrieben haben, bereit sind, diese Beschwerde überhaupt ernst zu nehmen, sondern die werden dann rein beamtenmäßig sagen, oh, das haben unsere Minister beschlossen, das können wir auch nicht ändern. Und dann bleibt ihnen nur noch der Weg zum Europäischen Gerichtshof. Das ist der entscheidende zuständige Gerichtshof und das ist ein langes Verfahren. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist nicht einschlägig, weil die Europäische Union nicht Teil der Menschenrechtskonvention ist. Und bis dahin stehen alle betroffenen Personen am Schandpfahl und am Marterpfahl der Europäischen Union.
Was halten Sie von der grundsätzlichen Begründung? Frau von der Leyen oder eine Frau Kallas würden Ihnen jetzt wahrscheinlich entgegenhalten, ja, aber dieser Jacques Beau oder auch die anderen Sanktionierten, es gibt ja auch Deutsche, die vor nicht allzu langer Zeit sanktioniert wurden, die allerdings in Russland leben, die da vielleicht ein bisschen näher dran sind. Jetzt ist es eben unter anderem ein Schweizer, wie wir vorhin gesagt haben, das seien oder er ist ein Sprachrohr für russische Propaganda. Was halten Sie von diesem Vorwurf? Ist das fernab der Meinungsfreiheit? Darf man das nicht mehr sagen? Sehen Sie da eine Grenzüberschreitung von vielleicht auch Jacques Beau, wenn es denn stimmen würde? Wie sehen Sie diesen Vorwurf? Sprachrohr der russischen Propaganda?
Nun, ich habe mir sehr genau die Begründung durchgelesen, mit der zuletzt Jacques Beau sanktioniert wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist nicht sehr konkret. Aber dann habe ich mir eine Erklärung von Korrektiv durchgelesen. Und Korrektiv ist ja eine der Organisationen, die sozusagen Fact-Checking macht und glaubt, die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben. Und die haben in Bezug auf Lukjanow etwas zitiert, was die Tagesschau von Lukjanow gebracht hatte. Also die Tagesschau hatte eine Aussage von Lukjanow wiedergegeben und hat dann gesagt, diese Aussage von Lukjanow sei ab sofort in der Europäischen Union verboten. Und das bedeutet, Korrektiv hat das Wesen der gesamten Sanktionierung erfasst. Man weiß gar nicht, welche Aussage verboten ist, denn so genau legen sich die Sanktionierer nicht fest, sondern es bedeutet, dass in Wahrheit suggeriert wird, dass alle Aussagen verboten sind, die von den betreffenden Personen kommen. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mit Rechtsstaatlichkeit gar nichts mehr zu tun. Es wirkt abschreckend auf die öffentliche Meinung.
Zu Fjodor Lukjanow muss man vielleicht noch sagen, das war oder das ist der Direktor der berühmten Valdai-Konferenz. Das ist so ein bisschen das WEF von Russland, das ist ein Forscher. Jetzt noch eine Nachfrage vielleicht. Erkennen Sie in den Aussagen, Sie haben gesagt, Sie hätten auch das Urteil, die Sanktion von Jacques Beau genauestens studiert. Sehen Sie irgendwo eine Grenzüberschreitung, eine Straftat, ja, eine Aussage, die nicht mehr auf den Füßen des Gesetzes steht, quasi ein überspannter Bogen, der sogar gerissen ist. Sehen Sie irgendwo eine Straftat, die Herr Bo oder vielleicht auch Herr Lukjanow gemacht haben könnte, die eben zu dieser Sanktionierung geführt haben könnte?
Schauen Sie, Dazu müsste das europäische Recht spezifisch sein. Es müsste sagen, was ist die Straftat? Aber niemand kann heute mehr sicher sein, dass er auf die Liste kommt oder nicht, weil es gar nicht spezifiziert ist. Das europäische Recht hat also die Rechtsgrundlage hat ein paar klare Tatbestände benannt, wofür man sanktionieren kann, wie zum Beispiel gewaltsame Demonstrationen anzufeuern oder kriegsvorbereitende Maßnahmen zu treffen oder Kriegen den Vorschub zu machen. Aber in der Frage der russischen Desinformation oder der Unterstützung von russischer Propaganda ist es ganz vage. Da steht sogar in den Erwägungsgrundlagen drin, dass nicht alles illegal ist nach europäischem Recht. Das bedeutet, es ist reine Auslegungsfrage. Und das bedeutet weiter, dass wenn irgendjemandem die Nase nicht passt, von irgendeinem, läuft man die Gefahr, auf dieser Sanktionsliste zu landen und dann in einem rein administrativen Verfahren, wo nicht mal politisch darüber diskutiert wird, dann auch durchgewunken zu werden. Denken Sie doch mal, die Schweiz und die Europäische Union wollen sich gerade annähern. Das ist umstritten in der Schweiz, aber es ist von beiden Seiten offenbar ein politisches Ziel. Unter diesen Bedingungen müsste man sich doch fragen, was könnte es für einen Einfluss machen auf diesen Prozess der politischen Annäherung, wenn man jetzt einen Schweizer Staatsbürger für seine Meinungsäußerung sanktioniert? Welche Rückwirkungen hat das denn? Das ist doch meines Erachtens eine ganz klare politische Frage. Und wird mit einer solchen Sanktionierung erreicht, was das Hauptziel der gesamten Verordnung ist, nämlich Russland sozusagen in seinen destabilisierenden Äußerungen und Maßnahmen zu begrenzen. Ich kann das nicht erkennen. Ich erkenne hier nur, dass mit der Keule auf Menschen geschlagen wird, wie Jacques Beau, und ich kenne seine Äußerungen, jedenfalls eine Reihe seiner Äußerungen, in Teilen eine Meinung haben, die nicht vom offiziellen Narrativ der NATO gedeckt ist.
Sie haben gesagt, das Krimti.
Hier wird bestraft, dass ein Mensch mit wohlbegründeten Argumenten vom Meinungskorridor abweicht, der gesellschaftlich vorgegeben ist. Und das ist der Tod der Demokratie.
Sie sagen, es könnte jeden treffen. Das haben Sie wohl in einem Halbsatz gesagt. Was ist da? Gab es das schon mal in der aufgeklärten europäischen Gesellschaft, dass so etwas einem Menschen widerfahren kann, willkürlich, wie Sie auch dargelegt haben? Was ist da? Wohin driftet diese EU? Was spielt sich da in Ihrem Kopf ab, wenn Sie an solche Szenarien denken?
Wie gesagt, ich bin zutiefst besorgt. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Europäische Union eine wichtige Funktion hat, den Frieden zwischen den Völkern zu wahren und eine wichtige Funktion hat, zu zeigen, dass Demokratien gemeinsam Frieden bewahren können und auch Menschenrechte verteidigen können. Aber mit dieser Einklammerung muss ich sagen, ich kann nicht erkennen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention eingehalten wird, nicht erkennen, dass der EU-Vertrag eingehalten wird. Ich kann nicht erkennen, dass die Deklaration der allgemeinen Menschenrechte von der EU respektiert wird in dieser Frage. Denn es muss sehr genau und sehr präzise Gründe geben, warum man das Recht von Menschen beschränkt, ihre Meinung offen und ehrlich zu sagen. Wenn das nämlich nicht geschieht, wenn man diese Gründe nicht präzise formuliert, dann führt es ja dazu, dass die Diskussion in unserem Land oder in der Europäischen Union darüber verstummt, was der richtige Weg ist. Und ich habe Gbagbo, so wie auch viele andere, nicht wahrgenommen als jemanden, die dem Krieg das Wort reden. Ich habe ihn nicht wahrgenommen, als jemanden, der die europäischen Staaten oder die Völker in der Europäischen Union gegeneinander hetzen möchte. Ich habe ihn wahrgenommen als einen Erklärer, der seine Sichtweise auf die Entwicklung auf dem europäischen Kontinent unter der Dokumentation von Belegen und Beweisen dargelegt hat. Seine Bücher sind in der Bundesrepublik Deutschland erschienen. Und was bedeutet das denn jetzt? Bedeutet das jetzt, dass jeder, der die Bücher gelesen hat, auch in Wahrheit vergiftet ist? Bedeutet das, dass der Verlag, der seine Bücher verlegte, in Wahrheit auch ein Verbreiter von Verschwörungstheorien ist, wie man es ihm unterstellt hat? Es wurde ja im Ratsbeschluss festgestellt, er habe Verschwörungstheorien verbreitet, unter anderem dadurch, dass er gesagt habe, die Ukraine habe den Krieg selbst zu verantworten. Das ist beweislos aufgeschrieben worden. Und das bedeutet, dass sich jetzt jeder fragen muss, der schon mal Gbagbo zugehört hat, der ihn schon mal abgedruckt hat, der mit ihm gesprochen hat, so eine Art Kontaktschuld hat. Oh Gott, ich habe mit einem Verschwörer gesprochen. Und das ist ein Mensch, dessen gesamte Lebensleistung, soweit ich das überblicke, eigentlich untadelig ist. Er hat große Verdienste in der Schweizer Politik gehabt. Er ist garantiert durch alle Sicherheitsprüfungen gegangen, um in der NATO als Schweizer Austauschbeamter zu fungieren. Er hat keinen Anlass zu Tadel gegeben, als er in der NATO arbeitete und sich damals mit der Frage beschäftigte, wie intensiv ist Russland involviert in den Ukraine-Konflikt? Liefern die Waffen, ja oder nein? Und plötzlich wird er entdeckt als einer, der angeblich russische Desinformation befördert und demzufolge einen hybriden Krieg Russlands gegenüber der Europäischen Union unterstützt. Wissen Sie, das ist der Maulkorb für alle.
Und auch wenn. Also ich habe mich gefragt, was wäre, wenn es denn tatsächlich denn so wäre, dass er russische Propaganda verbreiten würde? Ist das so schlimm? Frage ich Sie.
Nun, wir befinden uns ja de facto in einem Art hybriden Kriegszustand. Und das bedeutet, der Mindset ist inzwischen längst so, dass die allgemeine Annahme lautet, alles, was aus Russland kommt, ist entweder eine Lüge oder Propaganda. Sodass ich scherzhafterweise schon gesagt habe, ich möchte eine europäische Unionsregelung haben, die es den Russen verbietet, das zu denken, was ich denke. Na, denn sonst kommt man ja gleich in den Vorwurf, Putin-Versteher, Verbreiter russischer Propaganda. Das Problem ist nur, wenn man objektiv auf die Realität guckt, kommen vernünftige Menschen, und ich zähle Gbagbo zu den vernünftigen Menschen, zu den klar analysierenden Menschen, zu bestimmten Schlussfolgerungen. Und die Realitätsverweigerung, die wir in der Europäischen Union haben, und zwar schon seit langem, ist ja mindestens ebenso gefährlich wie das jetzt unkontrollierte Umsichschlagen gegenüber bestimmten Menschen, die sich nicht angepasst haben an den Mainstream. Bedeutet doch ganz praktisch, im Fall von Gbagbo, der würde nie wieder eingeladen werden in irgendeine Talkshow des Westens. Keinem Land. Weil seine Meinung sozusagen jetzt am Pranger steht. Weil er das Siegel, das Gütesiegel aufgedrückt bekommen hat, der ist pro-Russe. Der ist gegen die Ukraine. Und er hatte gar keine Möglichkeit, sich vorher weil das europäische Recht nicht so ist, sich gegen diesen Vorwurf zu wehren. Das ist nicht rechtsstaatlich.
Ja
Das
gut,
ist
es geht.
überhaupt nicht rechtsstaatlich.
Es geht ja noch weiter. Ich meine, Sie haben jetzt das gesagt. Es gibt Menschen, die das denken. Ich meine, beispielsweise der Fjodor Lukjanow, der hat offenbar zwei Sachen vor allem gesagt, beziehungsweise er behauptet oder meint zwei Sachen. Zum einen, dass die NATO-Osterweiterung einen Beitrag geliefert hat für diesen Krieg, also mit Ursache war, plus, dass das ein Stellvertreterkrieg sei. Was wiederum mehr oder weniger die Meinung ist, die Donald Trump vertritt. Müsste die EU jetzt konsequenterweise jetzt auch den US-Präsidenten sanktionieren? Wie sehen Sie so ein bisschen diese Ja, diese Gefahrenzone. Ich meine, das geht ja noch viel weiter.
Nun, in Wahrheit geht es nicht nur darum, ob man theoretischerweise Donald Trump sanktionieren muss, sondern es geht darum, die EU hat ein Nichtdiskriminierungsverbot. Das bedeutet, kein Mensch darf anders behandelt werden aufgrund seiner Rasse, seiner Religion, seiner Weltanschauung, seiner sexuellen Orientierung oder seiner persönlichen Meinung vom anderen. Was bedeutet es denn, wenn Menschen gesagt haben, ja, ich sehe das genauso wie Jacques? In Wahrheit werden dadurch stellvertretend alle sanktioniert. Nur, dass ihnen nicht sozusagen jetzt das persönliche Vermögen eingefroren wird, nur, dass ihnen jetzt nicht die Reisefreiheit untersagt wird und nur, dass nicht sozusagen auch jeder gehalten ist, in keiner Art und Weise diesem Mann noch ein Glas Wasser zu kaufen. Die abschreckende Wirkung einer solchen Sanktion, das ist das Entscheidende.
Also eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, aufgrund dieses Nicht-Diskriminierungsverbotes oder Gebotes, weiß nicht mehr, was Sie gesagt haben,
Ja, der
ist eigentlich ist die Straftäterin ist eigentlich nicht, der Straftäter ist eigentlich nicht Jacques Beau, sondern sind die Beamten bzw. Entscheidträger in Brüssel, die gegen ihre eigenen Regeln verstoßen.
Nun, theoretischerweise müssen Sie eine lange Liste machen von allen Menschen, die jetzt schon mal gesagt haben, das sehe ich auch so wie der Mann. Und die würde immer länger. Denn soweit ich die Einlassung von Jacques Beau verstehe, waren sie immer davon geprägt, die Ursachen dieses Krieges zu erforschen. Ich muss ganz ausdrücklich sagen, ich habe nicht allen seinen Aussagen zugestimmt, aber das Bemühen von ihm, rational die Beweggründe für diesen Krieg, die Ursachen zu erkennen und demzufolge auch zu beseitigen, war unbestritten. Und das ist auch meine Überzeugung. Wer einen Krieg nicht begreift, kann ihn auch nicht beenden. Und demzufolge müssten ja alle diejenigen, die eine ähnliche Auffassung haben, die also ähnlich danach suchen, wie kann ich diesen Krieg beenden, wie kann ich dieses furchtbare Sterben beenden, müssten ja jetzt auch auf den EU-Sanktionslisten auftauchen. Denn ich habe das Gefühl, die ganze Implementierung dieser Regelung in der Europäischen Union ist sehr geprägt davon, dass man sich praktisch schon in einer Art Krieg befindet, in der die Wahrnehmung ist, man ist ein Opfer des hybriden Krieges von Russland und demzufolge müssen wir jeden, der nicht unserer Wahrnehmung vollständig entspricht, behandeln, als wäre er übergelaufen und auf der anderen Seite, denn das wird ja suggeriert in dem Beschluss und das bedeutet, die EU driftet in die Richtung, die Ukraine 2022 mal im Nationalen Sicherheitsrat vorgegeben hat. Jeder, der nicht unserer Meinung ist und bestimmte Informationen verbreitet, ist sozusagen ein Kriegsverbrecher. Das ist die Essenz dessen, was man aus dieser Sanktionierung entnehmen muss.
Also das Ziel ist die völlige Gleichschaltung quasi.
Äußerung inzwischen als ein Kriegsverbrechen.
Okay. Und das Ziel mit dem Endziel quasi, dass alle das gleiche Denken auf Linie sind,
Ja, mit dem
die gleichen.
Enzi dessen, ich hatte ja korrektiv zitiert. Die haben gesagt, also diese Äußerung von Lukjanow, die ist jetzt verboten. Ich weiß gar nicht, woher die Gewissheit nehmen, dass es exakt diese Äußerung ist, denn Lukjanow ist ja jetzt eingestuft als Feind, als Informationsterrorist und als Verbreiter von russischer Desinformation, als Verbreiter von was auch immer. Demzufolge ist ja jede Äußerung tendenziell gefährlich. Und jeder, der tendenziell überlegt hat, hat der Mann vielleicht einen Punkt, ist an der Äußerung was dran, ist ja demzufolge auch schon gefährdet, dass man ihn anklagt oder sie anklagt. Sie hatten gesagt, dass Lukjanow die Äußerung gemacht hat. Ich habe Lukjanows Äußerung nicht so verfolgt, dass er von einem Stellvertreterkrieg geredet hat. Dann müssten Sie auch alle Leute in der Washington Post sanktionieren, die haben das auch gesagt. Dann müssten Sie mich sanktionieren. Natürlich ist es ein Stellvertreterkrieg. Und die Lösung kann ja nicht darin bestehen, dass dann Menschen die Europäische Union verlassen. Wissen Sie, ich erinnere mich gut daran, im Jahre 1989, ich komme ja aus einem System, wo Meinungsfreiheit sehr eingeschränkt war. Und die Einschränkung dieser Meinungsfreiheit wurde überwunden, als die Menschen gesagt haben, wir bleiben hier und auf die Straße gingen. Und genau das ist eigentlich das, was notwendig wäre, sich dagegen zu wehren und zu sagen, die Gedanken sind frei.
Wie ist es, eigentlich mit ukrainischer Propaganda? Wir reden ja die ganze Zeit nur von verbotener russischer Propaganda, aber ich meine, es gibt ja zwei Arten von Propaganda im Krieg. Wie ist es mit ukrainischer Propaganda? Ist die völlig geduldet, erwünscht, sogar genehm? Wie würden Sie das ein bisschen einschätzen in dieser ganzen Diskussion rund um die verbotene Propaganda?
Wir alle wissen, dass im Krieg zuerst die Wahrheit stirbt. Und ich mache mir große Sorgen, was nun ukrainische Mitteilung angeht, dass wir nicht die ganze Wahrheit dieses Krieges und den ganzen Schmerz dieses Krieges erfahren. Denn es gehört ja zu den auch offiziell so verlautbarten Äußerungen, dass wir nicht wissen sollen, zum Beispiel, wie viele Menschen in diesem Krieg in der Ukraine gestorben sind oder schwerst verwundet worden. Und wenn die Dimension dieser Sache klarer würde, dann wäre ja auch deutlicher für viele Menschen in der Europäischen Union, dass das ein sinnloses Sterben ist. Es scheint manchmal in Defense News auf oder in einzelnen Berichten. Und dann kriegt man eine Ahnung davon, was wirklich los ist an der Front. Zum Beispiel, dass Menschen dort einfach von der Straße weggeholt werden. Ich habe darüber schon vor einem Jahr geschrieben, dass das unerträglich ist. Und die werden dann ohne jedes Training, also soldatische Ausbildung, an die Front geschickt. Und das bedeutet, dass die Menschen dort sterben, die sind gar nicht vorbereitet. Und darüber reden wir aber nicht. Es gab jetzt ein ukrainisches Team, das herausgefunden hat, dass eine Ausnahme von Zelensky in Pokrovsk nicht aktuell war. Pokrovsk war kaputt. Und der Hintergrund, wo er sich filmen ließ, der war noch ganz. Das bedeutet, wir haben wahrscheinlich keine realen Informationen davon, was an der Front wirklich passiert. Und es gibt in jedem Krieg, egal wer ihn angefangen hat, und Sie kennen ja meine Meinung oder unsere Meinung, Selbstverständlich war es völkerrechtswidrig, was Putin gemacht hat. In jedem Krieg gibt es sowas wie ein Kriegsrecht und das bedeutet soldatische Fürsorgepflicht. Und man darf Menschen nicht einfach in den Tod schicken. Das habe ich
Ist
dazu gesagt.
es insofern eine gute Nachricht, dass nach diesen Berlin-Ukraine-Gesprächen zumindest die Amerikaner von mehr oder weniger guten Gesprächen sprechen, dass sie von einer nahezu ja, vollständigen Übereinkunft, ich habe gelesen, ja, man sei in 90% der Punkten ungefähr einig. Ist das die gute Nachricht für Sie, Frau Werner?
Es ist ja erkennbar von der amerikanischen und auch von der russischen Seite, dass man versucht, eine Lösung zu finden. Das ist für mich die grundsätzlich gute Nachricht. Was in Berlin passiert ist, kann ich nicht wirklich einschätzen, weil die Nachrichten darüber unterschiedlich präzise sind. Aber ich habe den Eindruck, dass auch Berlin das Problem nicht beendet hat, dass wir vor allen Dingen untereinander reden. Und das Untereinanderreden bedeutet, wir haben überhaupt nicht die Erklärung und die Ansprüche und auch die legitimen Interessen der russischen Seite im Blick. Ich denke, dass im Jahr 2022 recht klar geworden ist, was sind die grundsätzlichen Interessen der russischen Seite, was diesen Krieg betrifft. Das sind die Verhandlungen von Istanbul, die schon mal weit gediehen waren, die dann vom Westen unterlaufen wurden. Aber da hieß es, wir wollen auf jeden Fall eine Erklärung der Ukraine zur Neutralität. Wir wollen auf jeden Fall die Achtung der Minderheitenrechte. Wir wollen eine weitgehende Entmilitarisierung der Ukraine. Und davor gab es noch den russischen Anspruch, über den auch nicht verhandelt wurde, dass die Russische Föderation selbstverständlich auch eine andere militärische Positionierung der NATO an ihrer Ostgrenze forderte, sprich Rumänien und Polen, was die Raketenabwehr oder Offensivwaffen angeht. Und ich kann nicht erkennen, je nachdem, was ich eben gelesen habe, dass das diesen russischen Forderungen entspricht, die schon seit 2022 auf dem Tisch sind. Wer über eine Armee von 800.000 Ukrainern redet, abgesehen davon, ich weiß nicht, wie die Ukraine die überhaupt hier unterhalten soll, oder wer darüber redet, dass jetzt NATO-Soldaten auf ukrainischem Territorium stationiert werden sollten und gleichzeitig weiß, dass schon die Frage von NATO-Waffen auf ukrainischem Territorium inakzeptabel war für Russland im Jahre 2021. Der macht sich was vor, was die Möglichkeit betrifft, zu etwas zu gelangen, was uns dauerhaften Frieden beschert. Alle behaupten ja, wir wollen dauerhaften Frieden, ne? Aber gleichzeitig ist die Ansage auch immer, mit diesem Feind ist dauerhaft kein Frieden zu machen. Und damit ist die Strategie meines Erachtens in sich widersprüchlich. Und sie zeigt uns auch nicht, was man denn unter dauerhaften Frieden meint.
Wie deuten Sie eigentlich das Vorpreschen der Europäer? Das sind ja namentlich Friedrich Merz, der deutsche Kanzler, Starmer, aber auch der französische Präsident Macron sind da federführend. Die preschen davor, sprechen mit Zelensky. Was ist das Motiv aktuell der Europäer? Die hatten ja sich da groß aufgeschwungen, da den Friedensplan oder den 28-Punkte-Plan von Donald Trump entschärft zu haben, hieß es aus Brüssel. Was ist aktuell so ein bisschen die Motivlage in der Europäischen Union? Was sehen Sie, wie sehen Sie die, oder wie beurteilen die, ist sie die Stoßrichtung der Europäer?
Ich erinnere mich daran, dass im Foreign Affairs 2022, als über diesen Krieg gesprochen wurde, geschrieben wurde. Selbstverständlich ist es ein Stellvertreterkrieg und es wäre für die NATO eine große Blamage, wenn der verloren ginge. Und deswegen wäre es besser, wenn Russland den Krieg verlieren würde. Und wir sind exakt in dieser Situation, nur mit dem Unterschied, dass es nicht so aussieht, als dass Russland auf dem Schlachtfeld oder wegen der Sanktionen, von denen Biden ja gesagt hat, sie entfalten kriegsähnliche Wirkungen, verlieren würde. Und das bedeutet, wir sind in der Position, der Westen, uns zu fragen, wie gehen wir damit um, mit einem Krieg, den wir verlieren, auf dem Schlachtfeld, obwohl das die Strategie war. Siegfrieden militärisch und mit Sanktionen Russland in die Knie zu zwingen. Und umgekehrt ist Russland in der Lage, sich zu fragen, wie versüße ich die ganze Frage dem Verlierenden, der verlierenden Seite? Denn kein Friedensschluss ist möglich, wenn nicht irgendeine gesichtswahrende Lösung gefunden wird, in der beide Seiten irgendwie rauskommen können, und sagen können, wir haben auch was gewonnen. Und dazu kommt noch das Problem Ukraine. Die Ukraine war ja nicht von Anfang an bereit, der Stellvertreter zu sein. Es ist ja nicht so. Zelensky hat gegenüber dem Economist am 27. März 2022 ganz klar gesagt, er sieht die Gefahr, dass es einige Länder gibt, die gerne bis zum letzten Ukrainer kämpfen würden. Zelensky ist auch unter innenpolitischem Druck. Und als er das letzte Mal eine bestimmte Bewegung machte im Hinblick auf eine bestimmte, sagen wir mal, Konzession in den Verhandlungen, hat er selbstverständlich in der Times von London nachlesen können, dass wenn er das macht, ist er politisch erledigt, aber auch hinterher tot. Also wir haben in der Ukraine auch unterschiedliche Kräfte. Wir haben Menschen, mehrheitlich Ukrainer, die sagen, wir brauchen eine verhandelte Lösung. Aber wir haben auch Kräfte in der Ukraine, es sind wenige, aber sie sind gewaltbereit, die sagen, Kapitulation kommt nicht vor. Und die verwechseln Verhandlungen mit Kapitulation.
Wie beurteilen Sie Kanzler Friedrich Merz? Der hat ja am Wochenende hatte noch diesen Vergleich von Putin und Hitler beim Parteitag gemacht. Wie sehen Sie den Kanzler rund um den oder in diesen Friedensgesprächen, auch in den Berliner Gesprächen? Wie sehen Sie seine Rolle? Macht er das gut? Macht er das weniger gut? Wie würden Sie aktuell Friedrich Merz einschätzen?
Also ich würde mir wünschen, dass der deutsche Bundeskanzler zuallererst die wirklichen Interessen der Bundesrepublik Deutschland, was ihren ökonomischen und sozialen Zustand betrifft und das, was in unserem Land geändert werden müsste, aufs Tapet bringen. Und sich nicht sozusagen in eine Gipfeldiplomatie verwickelt, die aus meiner Sicht geschichtsvergessen ist. Ich denke, es steht uns Deutschen nicht an und das Grundgesetz will es auch nicht, eine Kriegsrhetorik zu entwickeln, die vergisst, wie die Geschichte im 20. Jahrhundert war. Ich halte es für völlig an den Haaren herbeigezogen, Russland zu verwechseln oder die russische Politik zu verwechseln mit der hitlerschen Politik. Was der deutsche Faschismus über die Welt gebracht hat, hatte eine klare ideologische Grundlage. Sie bestand darin, dass die Arier allen anderen überlegen sind, rassisch, und gegenüber den Völkern der Sowjetunion damals hat sich das ausgedrückt, und auch gegenüber der jüdischen Bevölkerung. In einem ganz klaren rassischen Dünkel. Und zugleich hatte die Hitler-Führung einen Anspruch auf Weltmacht und wollte sich die Ressourcen der Sowjetunion zu eigen machen. Und sie folgte damit in gewisser Weise den früheren Plänen des Deutschen Kaiserreichs im Ersten Weltkrieg. Man muss das Baltikum unter Kontrolle bringen, man muss die Ukraine unter Kontrolle bringen und dann kann man dieses riesige russische Reich zerschlagen. Und ich würde mir wünschen, dass der deutsche Bundeskanzler sich mit dieser Geschichte intensiv beschäftigt, um zu wissen, dass solche Vergleiche nicht nur unsere internationalen Beziehungen beschädigen, denn die Welt ist rund und es gibt sehr viele Staaten und sehr viele Staaten wissen, wie es damals war, egal was, ob wir das wissen wollen, sondern dass wir auch verstehen, dass in Russland eine Erinnerung lebt, die wir negieren.
Ist aktuell in der jetzigen Lage, in der Situation, wer ist da Ihr Hoffnungsträger, Ihr Friedensbringer? Auf wen setzen Sie aktuell in diesen Gesprächen, wie es weitergehen soll oder wie es eben enden soll in der Ukraine?
Im Moment sehe ich niemanden, der wirkliche Friedensbringer wäre. Trump hatte seinen Wählern versprochen, er wolle Frieden schaffen. Und Trump hat zwischendurch auch die Bereitschaft gezeigt, nein, die Erweiterung der NATO um die Ukraine steht nicht auf dem Tapet. Ja, wir wollen die wirklichen Kriegsgründe und Kriegsursachen beseitigen, aber Trump oszilliert auch. Er ist nicht stabil, weil in den USA es keine einheitliche Meinung gibt darüber, wie man sich in diesem Krieg verhalten soll und weil es selbstverständlich eine klare Opposition von Seiten der EU gibt und auch von Seiten Großbritanniens. Interessanterweise haben die Briten gesagt, diese Opposition sei dadurch begründet, dass sie wichtig bleiben wollen. Nun ja, worauf ich setze, ist nach wie vor die Mehrheit der Völker und die öffentliche Mehrheit in der Europäischen Union. Die wird derzeit genauso negiert wie die öffentliche Mehrheit in der Ukraine. Die wollen Frieden und die haben auch Frieden verdient, denn die Ukraine ist ein gutes Land. Und wenn weiter der Krieg entscheidet, das Schlachtfeld entscheidet, so wie es im Moment anvisiert ist und so wie es eigentlich auch die Europäische Union befürwortet, das kann man sich für das Volk der Ukraine nicht wünschen. Und ich denke, die Mehrheit der Völker dieser Welt sehen sehr genau, wie hier ein stabiler Frieden, der nur entstehen kann, wenn man auch legitime Sicherheitsinteressen Russlands in die Waage legt, hintertrieben wird. Ich weiß nicht, ob Sie den Artikel von Jeffrey Sachs gelesen haben, der in der Berliner Zeitung erschienen ist.
Ja, ich habe viel von Jeffrey Sachs gelesen. Vielleicht
Ja,
den, ja.
es gab einen langen Artikel, beschäftigt er sich damit, dass die Europäer immer dann, wenn sie vergessen haben, dass Russland für den Frieden in Europa gebraucht wird, sie sich selber ins Unglück gestürzt haben. In dem Artikel hätte ich einiges auszusetzen, weil er ein bisschen die Rolle der USA negiert. Aber im Grundsatz gebe ich Jeffrey Sachs recht. Wenn wir nicht verstehen, dass wir auf dem europäischen Kontinent nur stabilen Frieden haben werden, wenn wir mit Russland verhandeln. Und Herr Merz sagt ja, die Diplomatie ist zu Ende. Dann werden wir uns selbst noch mehr beschädigen, als wir ohnehin schon beschädigt sind.
Erle, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und diese klaren Worte.
Ich danke Ihnen.